Und ich denke mal für mich, das ist für einen gläubigen Christen eine dürftige Bekanntschaft mit dem Gott, der alles dran gesetzt hat, uns Einlass zu gewähren in den Himmel. Jetzt zu unserem Text. Petrus sagt, ich habe euch keine Märchen erzählt von der Entrückung des Herrn, sondern ich habe mit eigenen Augen seine majestätische Hoheit mit eigenen Augen gesehen. Vers 16 und 17. Ich meine, da geht mir irgendwie das Herz auf. Wenn wir damals dabei gewesen wären, was wäre das eine Freude gewesen. Wir aber, die wir dem Herrn Jesus angehören, wir wären alle selig gewesen, wenn wir dieses göttliche Geschenk, den Herrn Jesus in eigener Person gesehen hätten. Und dann sagt der Vater, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude dran habe. Ich glaube mal, für mich wäre das irgendwie was ganz Fremdes gewesen oder was Unbegreifliches und ich wäre bestimmt glatt umgefallen vor Glückseligkeit. Da wir aber ohne unseren sehenden Herrn bis zu seiner Wiederkunft im Glauben und nicht im Schauen seiner Person leben müssen, spüren wir täglich den Hass und die Anfeindungen der Menschen schon im nahen Umfeld. Wir gehen also durch irdisches Leiden hinüber zur göttlichen Herrlichkeit. Und diese Aussicht, die sollte uns helfen, Schwierigkeiten auf dem Weg mit unserem Herrn leichter ertragen zu können. Petrus sagt weiter, glaubt doch nun fest und mit ganzem Ernst an diese Botschaft, die Gott mir eingegeben hat und ich sie an euch weitergebe. Dieses einmalige Evangelium wurde im Alten Testament von den Propheten verkündet und wurde jetzt im Neuen Testament von den Aposteln des Herrn in die Welt getragen. Und zu guter Letzt, ihr Lieben, sind wir jetzt am Zuge. Das ist jetzt unsere Botschaft. Das ist jetzt unsere Arbeit. Zur Errettung der gefallenen Menschen, die Botschaft zu erklären und zu verdeutlichen, was wäre, wenn. Jetzt, wo sie leben, verlorene Zeit, wenn sie umkehren, eine ewige Zeit. Als Petrus, Vers 18, mit seinem Herrn auf dem Berg der Verklärung war, kann ich mir nicht vorstellen, da war und erleuchtete das Angesicht des Herrn strahlend hell wie die Sonne, die wir heute haben. Seine Kleider wurden weiß wie Wolle. Oh, ihr Lieben, Petrus war Augenzeuge dieses gigantischen Ereignisses. Und das durfte Petrus für uns durch den Heiligen Geist im Namen Gottes niederschreiben. Und das sollten wir uns im Herzen festmachen. Unser großer Gott, der sagt in Vers 19 und 20 durch unseren Petrus, die Botschaft, die ich euch im Namen Gottes an euch Geschwister weitergebe, ist wie eine Lampe, so der Text, die in der Dunkelheit brennt, hat der Jochen eben gesagt, bis der neue Tag anbricht und eure Herzen hell macht. Diese einmalige Botschaft, ihr Lieben, aus der himmlischen Welt, die unsere Herzen sollte unsere Herzen weit öffnen. Denn diese Botschaft hat uns das Gnadengeschenk gebracht, unsere Ewigkeit mit Gott im Himmel ewig zusammen zu sein. So ein Geschenk kann keiner machen. Und ich bin überglücklich hierüber, ihr Lieben, dass meine Heidi und ich den gleichen Weg erkannt und angenommen haben, dass wir unser Verlorensein in ewiges Leben umwandeln durften. und haben nun das Ewigkeitsrecht im Himmel dadurch erworben. Einen besseren Dank kann man an den Himmel nicht schicken. Solange aber unser Herr Jesus noch nicht wieder da ist, ist die heilige Botschaft, ist unsere Bibel, ist unser Wort Gottes, unsere geistliche Nahrung. Und diese geistliche Nahrung, ihr Lieben, sollten wir nicht vernachlässigen. Und diese sollten wir in unserem Herzen lieb gewinnen und weitergeben an Menschen in unserem Umfeld. Es sind so viele Menschen, die um uns herum wohnen, die vielleicht ablehnend sind. Kenne ich auch welche. Aber viele sind auch da, die hören auf die Botschaft. Was hat sie mir zu sagen? Was hat sie mir zu geben? Was erwartet mich, wenn ich den Herrn Jesus annehme? Das sind alles Fragen, die auch Leute bewegen, die noch nicht auf dem Weg sind. Wir müssen eingestehen, wir leben nun mal heute in einer furchtbaren, turbulenten Zeit. Wir haben weltweite Krisen, die verändern auch unser aller Leben. Wir können da einfach nicht wegschauen. Es trifft uns alle. Da könnte einem Angst und Bange werden. Aber wir sollten nicht vergessen, dass unser Gott, mit dem wir als gläubige Christen unterwegs sind, alle Geschehen in dieser Welt ihm bekannt sind. Und unser Herr, der wird sein nach seinem Ratschluss mit seinem Papa zusammen uns aus jeder Krise wieder herausführen. Und diese Krisen, die die Menschen selbst verursachen, werden von Gottes Vorsehen uns wieder in einer bestimmten Zeit in ruhige Gewässer wieder umleiten. So sehe ich das. Wir wissen, dass diese Gesellschaft immer tiefer dem Abgrund entgegengehen. Sie leben nun einmal ohne Gott. Und das Böse, was schon immer und ewig seit Anbeginn der Menschheit in der Welt war, wird auch weiterhin zunehmen. Wir spüren das täglich, aus den Medien, aus Gesprächen, aus Zeitungen und überall her. Und das ist diese furchtbare Entwicklung der Sünde. Und wir paar Christen, wir Handvoll Christen, die in der Welt rumleben, können das nicht stoppen. Wir werden überrannt von dem teuflischen Gebaren des Satans. Aber die Bibel gibt uns auch auf diese Geschehen in allen Situationen eine Antwort. Und hat auch eine Lösung parat. Und dieses geschriebene Wort soll auch weiterhin unser Leben prägen und festigen in unserem Herrn. Ich habe den Römerbrief mal durchgearbeitet und da fiel mir das Kapitel Römer 8, Vers 7 auf. Da heißt es, der Mensch, so wie er von sich aus ist, der lehnt sich gegen Gott auf, weil er in Satans Ketten gefangen ist. Und deshalb ist er in Unruhe und ist er in Frust und hat Hass auf alles, was ihm entgegengeht. Sein Herz ist aufgewühlt und er weiß nicht, wie es geschieht. Ihr aber, Römer 8, Vers 9, spricht er zu uns, steht nicht unter dem Gesetz, sondern ihr steht unter der Gnade und unter dem Geist Gottes. Das heißt, wer also den Heiligen Geist nicht hat, der gehört einfach nicht zu Gott. Wir aber, die den Geist haben, als Geschenk bekommen, für unsere Umkehr, für das Gnadengeschenk vom Kreuz, besitzen wir ewiges Leben, welches in unserem Herrn Jesus gefestigt ist. Alle, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, die wissen und dürfen wissen, die sind Gottes Kinder. Und ich denke darüber, die wir Gottes Kinder sind, dass wir den besten Weg gewählt haben, nämlich die Befreiung aus unserem sündigen Dasein. Umgelegt in erlöstes Leben haben wir es umgewandelt. Und das hat der Vater durch die Opferung seines Sohnes Jesus für uns, für dich, für mich, für alle hier, denke ich mal, die hier versammelt sind, erwirkt. Und dieser Sohn des himmlischen Vaters, der hat für unsere Sündenrechnung bezahlt. Und er bestätigt auch, dass wir nicht verloren gehen. Und ihm allein müssen wir aus Dankbarkeit die Anbetung darbringen. Wir haben sonst keine Chance. Wir haben sonst keine Möglichkeit. Er ist unser Erlöser, singen wir in einem Lied. Der Herr ist unser Hirte. Uns wird nichts mangeln. Wir kennen das alles. Und diesem Herrn müssen wir auf Knien danken, dass er uns erlöst hat, dass er uns neues Leben eingehaucht hat. Jetzt hätte ich gerne noch ein Gedicht vorgelesen. Das habe ich hier in einem Buch entdeckt. Sind wir spät dran, Jochen? Gut. Jesaja 46, Vers 4. Ich werde heben und ich werde euch tragen und ich werde euch retten, wenn ihr meinen Geboten gehorcht, wenn ihr umkehrt und euer Leben mir anvertraut. Du, Herr, kennst mich und siehst mein Herz. Du siehst die Freude und siehst den Schmerz. Ob Glück, ob Leid begegnen mir, es kommt doch alles von dir. Und es ist dunkel um mich her, die Seele freudenleer, bleibst du doch meine Zuversicht. Und bei Nacht bist du ebenso mein Licht. Einst ging ich auch durchs Tränental. Ich sah Schmerzen, Leid und Qual. Auf meine Tränen gibst du Acht. Zu helfen, das ist deine Macht. Du hilfst auch mir, ich zweifle nicht. Ich weiß, dein Wort verspricht, wo ausweglos ich nicht mehr kann, da fängt deine Hilfe für mich an. Du gabst mir dein schwaches Herz und blickest himmelwärts. Und alle deine Sorgen wirf auf mich. Lass los, ich trage dich. Amen. Bin ich zu früh? Nein. Vielen Dank für eure Zuhören. Wenn noch jemand irgendwie etwas hat, dann möchte er aufstehen.
Gut. Letzten Sonntag hat Hans-Georg bis einschließlich Vers 11 gelesen. Und heute wurde ab Vers 16 weitergelesen. Da sind ja dann noch ein paar Verse dazwischen. Und da möchte ich was dazu sagen. Aber erstmal Vers 14 und Vers 15. Da ich weiß, also 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 14 und 15. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Also, Vers 13 muss ich dazu lesen. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Also der Herr Jesus hatte dem Petrus kundgetan, dass er dieses Zelt, also dass er einmal sterben wird, mit meinen Worten. Und wo lesen wir das? Das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 21. Da sind sie, die Jünger, am See Genezareth. Und der Herr Jesus kommt, ist am Ufer und hat schon das Frühstück bereit. Und sie kommen mit dem Boot leer, nichts gefischt. Und er schickt sie, werft auf die andere Seite aus, auf die rechte Seite aus. Und ihr werdet finden. Und dann finden sie, sie kommen ans Ufer, der Johannes, einer, der meldet sich gleich und sagt, es ist der Herr am Ufer. Und dann kommen sie und keiner fragt ihn, wer bist du? Weil sie wussten, es ist der Herr. Und dann haben wir diese Verse, wo der Herr Jesus dann den Petrus fragt, hast du mich lieb? Und er fragt ja mit einem Wort im Griechischen, ich kann kein Griechisch, aber schwach, also schwache Liebe. Hast du wenigstens schwache Liebe zu mir, Petrus? Und nee, der Herr Jesus fragt ihn, hast du göttliche Liebe zu mir? Und der Petrus antwortet immer mit diesem schwachen Wort. Ja, ich liebe dich, schwach, ich liebe dich. Und er gibt ihm aber den Auftrag. Er gibt ihm jedes Mal, er fragt dreimal der Herr Jesus, jedes Mal zuerst gibt er ihm den Auftrag, weide meine Lämmer, dann weide meine Schafe und das dritte Mal wieder weide meine Schafe. Und dann Vers 18, also Johannes Evangelium 21, Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt jetzt der Herr Jesus zu Petrus, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, und jetzt war er alter, Petrus, wie er uns seinen Brief schreibt, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, der Herr Jesus, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Also folge mir nach, folge mir dem Herrn, deinem Herrn nach. Also er sagt ihm sogar, lesen wir ganz klar, mit was für einem Tod er ihn verherrlichen soll. Und das haben wir dann, das meint er hier in seinem Brief, wie wir gerade gelesen haben. Und ja, er ist bereit, diesen Weg zu gehen, jetzt ist er alt. Und dann habe ich mich gefragt, also er weiß jetzt, was auf ihn zukommt. Er wird gekreuzigt werden. Das sagt uns, lesen wir in der Bibel nicht, aber das sagt die Geschichte. Paulus wird nicht gekreuzigt, Paulus wird enthauptet, warum? Er war römischer Bürger, Petrus war das nicht und er wird gekreuzigt. Und woher nimmt er diese Kraft, habe ich mich gefragt, dass er uns dann solche Worte hier schreibt. Woher nimmt er die? Die hat er wirklich von seinem Herrn bekommen, weil er wusste, was auf ihm wartet. Und jetzt möchte ich den Vers 12 noch lesen, ab Vers 12. Hans-Georg hat mich ja gesagt, hat er bis Vers 11 gelesen, jetzt heißt es in Vers 12, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Und dann kommen ja die Verse, die ich gelesen habe. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Woran erinnert er uns oder hat er uns erinnert? Dann dachte ich, vielleicht in Vers 3 lesen wir im selben Kapitel, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, oder Gottseligkeit oder zur Ehrfurcht vor Gott geschenkt hat. Deshalb, also das, an das erinnert er uns. Und dann, an was erinnert er uns alles? An den kostbaren Glauben. An die kostbaren Verheißungen, die uns geschenkt sind. Also an den kostbaren Glauben, den wir empfangen haben. Du und ich hast den kostbaren Glauben empfangen. An die kostbaren Verheißungen, die uns geschenkt sind. Die du auch hast. Die dir geschenkt sind. Und dann vielleicht als Überleitung zu dem Abendmahl an das kostbare Blut, das er für uns vergossen hat. Lesen wir im ersten Petrusbrief, im zweiten Kapitel. Und an den kostbaren Eckstein, der er selber ist, an seinen Leib, der er für uns gegeben hat. Ihm sei alle Ehre, dass wir wirklich diesen Herrn kennengelernt haben und auch jetzt dieses kostbare Abendmahl miteinander feiern. und ihn damit ehren. Und wir tun es immer wieder. Wir tun es immer wieder, aber wir dürfen uns immer wieder neu daran erinnern, was er wirklich für uns getan hat.